Hand aufs Herz, wie einfach fällt es euch, mutig zu sein? Gibt es Strategien, um Mut zu fassen? Kann man Mut lernen? Über diese Fragen spreche ich heute mit einer Frau, die definitiv Mut bewiesen hat. Als junge ETH-Studentin hat sie ein Tech-Startup gegründet und es später erfolgreich an ein großes Unternehmen verkauft. Heute arbeitet sie bei McKinsey und berät europaweit Kundinnen und Kunden im Bereich Materialwirtschaft und Energie. Ich freue mich riesig auf Leonie Flückiger.
Durch die Decke. Der Advance Podcast mit Alkistis Petropaki. Ein Podcast für Businessfrauen in der Schweiz mit Zahlen, Fakten, Inspiration und mutigen Geschichten.
Leonie, schön bist du da.
Danke für die Einladung, Alkistis. Ich freue mich.
Und du hast uns einen Gegenstand mitgebracht. Was ist das für ein Gegenstand und was für eine Geschichte hat er?
Ich habe eine Uhr mitgebracht, eine mechanische Schweizer Uhr, eine Karl F. Bucherer.
Und, sehr schöne, sehr elegante.
Genau, man sieht, hinten ist die offen, man sieht das Uhrwerk. Und diese Uhr, wie wir nachher sicher noch drüber sprechen werden, war unser Tech-Startup in der Uhrenindustrie, in der Luxusuhrenindustrie. Und als dann der Deal für den Exit unter Dach und Fach war, haben wir mit sehr viel Nachdruck bei Bucherer an die Firma, die wir Adressa, unsere Firma, verkauft haben, nachgefragt, ob wir noch eine Uhr für das ganze Team dazu bekommen. Und das hat dann in der Tat geklappt. Die Uhr ist graviert mit Adressa. Und wie ihr sicher alle wisst, wurde Bucherer dann an Rolex verkauft und die Marke Karl F. Bucherer eingestellt. Und das macht die Uhr umso mehr besonders für mich.
Von all diesen Markennamen, Adressa ist der Name, der, über den wir jetzt mehr sprechen werden. Aber bevor wir zu dem kommen, möchte ich so ein bisschen in deinen Werdegang eingehen, von dem ich fasziniert bin, seit ich dich kenne. Du bist heute in der Beratungswelt zu Hause, aber dein Weg dahin war ja alles andere als vorgezeichnet. Du hast mir mal erzählt, als Teenagerin warst du eher an Kunst und Mode interessiert. Was hat dich daran fasziniert?
Was mich daran fasziniert, ist, etwas zu kreieren, etwas zu erschaffen, das man dann auch sieht. Und das kommt wahrscheinlich von meinem Umfeld. Ich war früh von kreativen Menschen umgeben. Meine Mutter hat viel mit uns gezeichnet und mein Vater ist Schreiner. Das heißt, ich war viel mit ihm unterwegs auf der Werkstatt oder auf der Baustelle und habe mit Holz gearbeitet und habe das einfach immer schon geliebt.
Also mit Holz arbeiten, auf Baustellen unterwegs sein, das sind keine Hobbys, die normalerweise Mädchen haben.
Das mag stimmen. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man mit den Eltern irgendwas gemeinsam unternehmen kann. Und dann war das für mich üblich, einfach mit meinen Eltern irgendwo unterwegs zu sein. Und wenn mich mein Vater mitgenommen hat, stand das im Vordergrund. Und da war es mir eigentlich egal, wo. Er war auch viel auf dem Fußballplatz, ich später auch. Mit ihm dann später noch auf eine Bratwurst zu gehen oder mit seinen Kollegen noch hinzusitzen, sein Spiel anzuschauen. Das war einfach Freude für mich, mit meinen Eltern was zu unternehmen.
Sehr schön. Dann hast du die Matura gemacht und deine Maturitätsarbeit wurde landesweit als die beste ausgezeichnet. Worum ging es da?
Es ging auch wieder um Kunst, mehr um Mode, und zwar Mode inspiriert oder designt von der Natur. Was die Natur so hervorbringt, sei es verschiedene Oberflächen oder Farben, Strukturen, was die Natur für Symmetrien baut. Und ich war dann viel draußen unterwegs und habe all diese Farben angeschaut und daraus dann Mode designt. Das kann zum einen sein die Blütenblätter von der Mohnblume oder Piniennadeln, zum Beispiel auch der Baumstamm oder der Stamm von einer Palme. Und ich glaube, was viel schöner war, du hast erwähnt, diese Auszeichnung, die kam dann von der ETH Zürich. Und dass eine technische Universität dann eher eine Kunstarbeit auszeichnet, war für mich enorme Wertschätzung. Dass das auch, was ich gemacht habe, dass das auch, obwohl es kreativ ist, Wissenschaft war.
Mhm. Und war das der Grund dann, warum du dich für ein ETH-Studium entschieden hast?
Noch nicht ganz. Ich wollte zuerst Industriedesign studieren, dann als nächsten logischen Schritt zu meiner Maturaarbeit. Ich wollte an die Kunsthochschule. Ich bin dann noch zu einer Studienberaterin gegangen und sie hat einen fantastischen Job gemacht, weil sie hat mich wirklich gefragt, wieso mich Kunst interessiert. Und mir dann eigentlich Materialwissenschaften an der ETH Zürich vorgeschlagen, dass ich dann viel besser die Materie verstehe und später, wenn ich weiß, wie die Materialien atomar aufgebaut sind, noch besser Kunst machen kann. Ich ging dann an den Infotag an der ETH und die ETH hat es auch sehr gut gemacht. Wir konnten da Slime herstellen und verschiedene Farben kennenlernen und das hat mich eigentlich überzeugt, diesen Schritt zu wagen, an so eine technische Uni zu gehen.
Also Slime herstellen, das klingt genial, auch für mich gerade. Aber Materialwissenschaft, das ist, ich kann mir vorstellen, sehr männerdominiert. Wie viele andere Studentinnen gab es in einem Jahrgang?
Das war zusammen oder auch mit dem Departement Maschinenbau, Elektrotechnik.
Ah, super.
Und ich habe da in 2014 angefangen und die letzte Zahl, die mir dann mal geteilt wurde, war 10% Frauenanteil. Mhm. Ist mir aber in diesem Moment gar nicht so aufgefallen, also weder ein Vorteil oder ein Nachteil. Ich habe unglaublich gute Freunde und Freundinnen gefunden und das war für mich eigentlich normal.
Und dann bist du in Kontakt gekommen mit den ETH-Junioren, Juniors. Kannst du uns erzählen, was ist das genau und wie hat dich das beeinflusst, deinen Werdegang?
Also was es beeinflusst hat, ist daraus ist Adresta, unsere Firma, entstanden. Was ETH-Juniors macht, dass wir waren 10 Studierende, die Projekte mit der Industrie geleitet haben. Das waren über 100 Projekte pro Jahr mit Firmen wie der Swiss oder der UBS, aber auch unter anderem der Helvetia-Versicherung. Und die Helvetia-Versicherung war das Projekt. Sie sind auf uns zugekommen und wollten eine Offerte für eine Blockchain-Lösung, um den Uhrenmarkt fälschungssicher zu machen. Und das wurde dann zum Projekt Adresta, aber es war ein weiter Weg bis dahin, weil wir mussten das Projekt dazu erst gewinnen als junge Studenten und meine Mitarbeiterin, Kollegin und ich hatten keine Ahnung von Blockchain und mussten dann diese Offerte beantworten und mussten uns zuerst Hilfe holen von Experten, haben viel mit anderen Studierenden uns ausgetauscht und dann am Ende die Offerte gewonnen, darauf gearbeitet als Projektleiter. Und später wurde mir dann bewusst, dass meine zwei jetzigen Mitgründer von Helvetia Versicherung noch eine dritte Mitgründerin gesucht haben.
Mhm. Das heißt, ihr habt ein Startup, ein Produkt entwickelt, basierend auf Blockchain und ihr hattet keine Ahnung von Blockchain ganz am Anfang.
Genau.
Und wie seid ihr umgegangen? So, wie kann man so etwas tun? Also hast du dann Blockchain studiert quasi?
Ich denke, wenn man einen gewissen Druck hat oder irgendein Meeting hat oder wie heute ich hier sitze für einen Podcast, wenn man diese Termine im Kalender hat, dann muss man sich einfach vorbereiten. Und ich glaube, das hat mir generell immer viel geholfen, einfach zu etwas Ja zu sagen und dann dahin zu kommen, das zu erarbeiten. Und wir haben dann Professoren gefunden, auch später, die mich betreut haben an weiterer Forschung zum Thema Blockchain, bis ich dann heute, würde nicht sagen Expertin, aber ich mich sehr gut auskenne und auch eine wissenschaftliche Publikation zum Thema habe.
Mhm. Sehr interessant. Das hat sicherlich auch mit Vertrauen zu tun, oder? Vertrauen in sich selber. Wissen, auch wenn ich heute nichts über das Thema weiß, ich weiß, dass ich mich informieren kann, richtig?
Ja, und dass heute, wenn ich irgendetwas ein schwieriges Problem lösen darf, dann erinnere ich mich genau an diesen Blockchain-Moment zurück und weiß, ich habe es schon mal geschafft, ich kriege das hin. Aber in dem Moment braucht es schon auch viel Schmerz und vielleicht auch die eine oder andere Träne, dass man dahin kommt. Aber ich denke, mit einem guten Prozess und Hilfe von anderen Leuten und ein bisschen Struktur kann man schon viel erreichen.
Mhm. Und ein bisschen Arbeit. Also man
ja,
muss sich
viel
hinsetzen.
Arbeit.
Genau, und arbeiten. Kannst du uns erklären, was das Startup genau gemacht hat?
Wir haben für Luxusprodukte angefangen, für Schweizer mechanische Luxusuhren einen digitalen Zwilling, ein Zertifikat erstellt.
Mhm.
Und dieser Zwilling beinhaltet alle Informationen zum Produkt, zum Beispiel die Seriennummer, und ist aber auch erstellt in der digitalen Welt vom offiziellen Hersteller. Jetzt in meinem Fall wäre das zum Beispiel Karl F. Bucherer. Und wenn ich dann die Uhr kaufe bei Bucherer, dann bekomme ich diesen digitalen Zwilling, den Token, auf mein Wallet oder meine Brieftasche überschrieben. Und das beweist dann eigentlich, dass ich an diesem Tag eine echte Uhr gekauft habe und der rechtmäßige Besitzer bin. Mhm. Und somit hilft es den Fälschungen, weil nur eine echte Uhr zusammen mit diesem Token dann echt ist und man nicht aus einer Uhr, was heute oft passiert, 3, 10, 20 neue Uhren fälschen kann.
Sehr interessant, sehr spannend. Jetzt, ihr habt dieses Produkt kreiert und dann, wie seid ihr vorgegangen?
Kommen wir sicher später noch darauf zu, aber als Gründer ist man schon jeden Morgen im Office und vieles ist neu. Du brauchst eine Webseite, wie macht man das? Du brauchst eine Marketingstrategie. Wir haben an Hersteller verkauft, das nennt sich B2B-Sales an andere Businesses. Wie verkaufe ich Software im B2B und was ist das richtige Pricing? Wie stelle ich Mitarbeiter ein, wie kündige ich Mitarbeiter? Das war schon vieles neu, unsere ganze Finanzierungsrunden. Und wie vorhin schon besprochen, wenn man etwas machen muss, dann findet man irgendwie eine Lösung. Und wir hatten natürlich viele Mentoren und Hilfe auf dem Weg. Und in der Startup-Welt generell, die Leute sind sehr hilfsbereit.
Und wie habt ihr das Produkt vermarktet? Wie habt ihr das bekannt gemacht?
Habe ich meine Mitgründer überzeugt, als Chief Technology Officer dazu zu kommen.
Das klingt sehr gut.
Ich wusste, dass ihnen das noch fehlt. Das war dann mein Argument, um sie zu überzeugen, dass sie mich mitnehmen. Aber als Gründer macht man alles. Und ich habe dann auch Sales geleitet. Und mit Sales heißt auch viel Marketing, weil du musst zuerst Vertrauen in der Industrie kreieren, dass die Leute dann auch mit deiner neuen Software zusammenarbeiten. Das heißt, das war ein Mix zwischen gutes Marketing und PR, viele Uhrenfirmen auch anschreiben und die Kontakte suchen, aber dann als drittes natürlich auch ein Produkt oder ein Dummy oder ein Mockup zu haben, das auch Mehrwert bietet.
Und ich kann mir vorstellen, es gab viele schwierige Momente. Hast du so ein, zwei im Kopf, wo man besonders Mut gebraucht hat, um diesen entgegenzuwirken?
Softwarefirmen, mehrheitlich leben die von Fremdkapital, Fremdfinanzierung. Wir waren noch nicht selbsttragend. Und so eine Finanzierungsrunde geht einfach immer länger, als man sich wünscht. Und da waren einige Zeiten dann, wo das Geld noch nicht auf dem Konto war, du aber die Mitarbeiter irgendwie bezahlen musstest. Und das sind schwierige Momente. Und was da hilft, ist sicher Transparenz mit den Mitarbeitern früh und immer ehrlich sein, wo man steht. Und wir hatten enormes Glück, dass das Team immer mit uns durch auch diese schwierigen Zeiten gegangen ist. Und ich glaube, das schafft man in einem Startup und ich wünsche mich das auch für die grossen Unternehmen, weil wir unseren Mitarbeitern auch so viel Ownership gegeben haben und sie hatten sich wirklich als Teil von dieser Vision gefühlt.
Jetzt, du hast uns mal erzählt, du musstest, um das Produkt zu vermarkten, zu einer großen Konferenz nach Silicon Valley. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wo es war.
Das war in Dubai, ja.
In Dubai, genau, genau. Erzähl uns ein bisschen, warum hast du diese Entscheidung getroffen? Wie bist du hingekommen? Hattest du schon einen Plan, wie du dort vorgehst?
Wir waren irgendwann bewusst, dass niemand mit uns arbeitet, wenn man uns nicht kennt. Das heißt, ich habe dann aktiv nach großen Messen gesucht, weil ich wusste, wenn wir da präsent sind und sogar im besten Fall etwas präsentieren können, dass wir dann Vertrauen haben. Und ich habe einfach gegoogelt, was sind die großen Messen und die Organisatoren dahinter und die dann angeschrieben. Und dann habe ich gepitcht, was Adressa die Firma macht, aber auch mich als Person mit meinem Hintergrund und dass ich doch einen Mehrwert bringen könnte auf so einem Panel oder mit einer Keynote. Und die Organisatorin, die Chefin von der Dubai Watch Week, das ist eine der, oder nicht die wichtigste Uhrenmesse in der Industrie, hat dann zurückgeschrieben und hat mich dann eingeflogen nach Dubai und ich durfte dann auf mehreren Panels die Idee präsentieren und habe so enorm Vertrauen geschafft.
Wow. Und was ist dir durch den Kopf gegangen, als du in dieses Flugzeug eingestiegen bist?
Im Flugzeug war ich euphorisch, weil sie haben mir den ersten Businessflug gesponsert. Das heißt, da weniger, aber natürlich dann auf dem Panel selber war ich extrem nervös. Und es waren sehr Senioren, Herren mit mir auf der Bühne und Ich wusste, um das irgendwie zu überleben, brauche ich eine Strategie und hab die eigentlich auf dem Messegelände aufgesucht und ihnen gesagt, schau, ich bin morgen mit dir auf dem Panel, wollen wir uns nicht vorher absprechen? Und das hat dann gut funktioniert, dass ich mich vorab getroffen habe, die Person kennengelernt habe, wir uns ein bisschen abgestimmt haben, wer was sagt. Und das hat dann zu einem sehr harmonischen Panel geführt.
Sehr schön. Ich kann mir vorstellen, so in einer großen Konferenz unter Leuten, die man nicht kennt und so weiter, es ist eine schwierige Situation. Viele Menschen würden gar nicht wissen, wie man dort vorgeht. Wie gehst du auf eine fremde Person zu?
Ich versuche in erster Linie, dass mir die Person nicht fremd ist. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, in der Schweiz hatten wir sehr viele Mentoren in unserer Community, Leute, die uns geholfen haben, auch Experten aus der Industrie oder unsere Investoren. Und ich habe sie angefragt, ob sie nicht auch jemanden kennen, der in Dubai sein wird. Und somit habe ich sie dann gebeten, diesen Leuten eine SMS, eine WhatsApp zu schreiben, dass ich auch dort sein werde und dass sie sich doch mit mir treffen sollen. Und dann ging ich nach Dubai, habe im Flugzeug die Fotos runtergeladen von all den Gesichtern, die ich dort treffen werde, hatte 3-4 Kontakte so bereits im Voraus und bin dann das Messegelände abgelaufen und habe die Leute angesprochen, hey, ich bin Leonie, Hans Meyer hat mir doch die Intro gemacht, hast du Zeit für mich? Und dann sind wir gemeinsam, teils Leute habe ich auf einen Café getroffen, andere sind mit mir das ganze Messegelände abgelaufen, haben wir wieder neue Leute vorgestellt. Und ich habe sie auch aktiv um Hilfe gebeten, dass sie mir 2-3 wieder neue Kontakte vorstellen. Ich war transparent, dass das meine erste Messe ist, dass wir ein junges Unternehmen haben und ich Hilfe brauche auch, um neue Kontakte zu knüpfen.
Und hast du das Gefühl, du wurdest ernst genommen? Ich meine, du warst sehr jung, bist immer noch sehr jung, bist eine hübsche Frau, blond noch dazu. Wurdest du ernst genommen?
Ich finde ja, ich wurde immer ernst genommen, wahrscheinlich auch wegen meinem Hintergrund und auch mein Panel war sehr technisch, es ging um Blockchain. Das hilft. Es war für mich eher ein Vorteil, dass ich eine Ausnahme war an dieser eher männerdominierten Uhrenmesse. Das gibt einem auch Visibilität und kann Türen öffnen. Es gab klar in der Geschichte von dem Startup Situationen, wo mein Mitgründer und ich an ein Meeting gingen und man hielt ihn für den Chief Technology Officer. Mhm. Das haben wir dann aber beide schnell klargestellt und dann war das auch gut.
Also in manchen Situationen hilft es auch, sagst du, eine Exotin zu sein.
Das würde ich sagen und das kann Background sein, das kann Geschlecht sein, das kann aber auch die Ausbildung sein. Und ich denke, eine ETH-Studentin an so einer Uhrenmesse war vielleicht auch eher die Ausnahme und das hat auch Leute dann interessiert.
Und dann wart ihr mit Adresta erfolgreich. Ihr habt die Firma erfolgreich verkauft. Wie war es dann? Wie hast du dich gefühlt?
Als dann der Deal klar war, dass wir an Bucherer verkaufen können, dass es eine Option ist, ging es dann trotzdem noch länger als gedacht, bis so ein grosser Verkauf auch durch ist und ich hatte dann genügend Zeit, um mich zu informieren, was ich machen will. Und mein Plan war schon während Mitte des Studiums in die Unternehmensberatung zu gehen und ich war mit der Recruiterin von McKinsey immer in Kontakt. Und das ging dann ziemlich schnell. Ohne groß zu überlegen, habe ich dann eigentlich der nächsten Chance zugesagt und habe diesen Schritt in eine eher bewusst Juniore-Position bei McKinsey gewagt.
Also du hast also noch einmal von vorne, sagen wir mal, angefangen. Sehr spannend. Ich höre von anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, dass einmal selbstständig, für immer selbstständig. Bei dir war das offensichtlich anders. Also du hast etwas komplett Neues gewagt. Umso besser für McKinsey, weil unternehmerisches Denken ist auch für große Firmen sehr, sehr relevant. Schauen wir doch, was die Fach- und Wirtschaftsliteratur dazu zu sagen hat. Lena Schwertzmann vom Advanced Team hat uns dazu ein paar spannende Aspekte zusammengestellt.
Das Konzept Unternehmertum kommt ursprünglich aus dem Französischen, Entrepreneur. Der Begriff ist im 16. Jahrhundert noch für einen militärischen Anführer gestanden, also für Erobern und für sich gewinnen. Auch heute ist das noch im Konzept des Unternehmertums verankert. Unternehmer bzw. unternehmerisch denkende Menschen tun auch heute noch Marktanteile gewinnen und neue Märkte erschliessen. Unternehmerisches Denken ist speziell für lang etablierte Unternehmen besonders wichtig, wie die renommierte Fachzeitschrift Harvard Business Review schreibt. Konkurrenz kann heute schnell und aus den unerwartetsten Ecken auftauchen. Erfolgreiche etablierte Unternehmen müssen darauf achten, dass sie nicht selbstgefällig oder träge werden, sondern sich durch unternehmerisches Handeln, auch als Intrapreneurship bezeichnet, erneuern. Das heisst also, für Unternehmen ist es heute überlebenswichtig geworden, dass Mitarbeitende unternehmerisch handeln und die dafür notwendige unternehmerische Freiheit innerhalb des Unternehmens auch überkommen, wenn sie dann langfristig wettbewerbsfähig bleiben wollen. Aber wie funktioniert jetzt unternehmerisches Handeln, also Entrepreneurship oder Intrapreneurship? Harvard Business Review nennt die folgenden 5 Punkte. Erstens, articulate your purpose. Zweitens, commit to at least 10 years. Drittens, define your values, culture, boundaries. Viertens, engage mentors, people who offer guidance. Fünftens, don't wait, but start.
Dieser letzte Punkt gefällt mir so gut. Don't wait, but start. Es gibt tatsächlich diesen Punkt, wo man dann auch springen muss. Wie war es bei dir? Wie hast du diesen Moment gefunden?
Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie ich dann zum Startup als Gründerin dazugekommen bin. Die Idee war da und ich musste fast Ja sagen, weil mir einfach die Uhrenindustrie extrem gut gefällt und ich was die Schweiz da bietet, extrem toll finde. Und dann beim Exit dann die Entscheidung, zu McKinsey zu gehen, das war für mich auch klar, weil ich wusste, dass ich dort nochmals das Toolkit von Grund auf lernen kann, learning from the best, und Zugang bekomme zu neueren, größeren Industrien, zu größeren, wichtigen Projekten. Und ich glaube, jetzt Don't Wait bedeutet für mich in meinem Alltag, dass ich auch aktiv schaue, dass ich auf die Projekte komme, die ich auch will, die mich interessieren, mit Leuten, die mich inspirieren.
Sehr schön gesagt. Wir haben auch gehört, Mentoren sind auf dem Weg wichtig. Du hast es auch kurz erwähnt vorher. Hattest du auf deinem Weg Mentoren und wie haben sie dir geholfen?
Im Startup hat man wirklich sehr viel Unterstützung, viele Mentoren und Leute. Ein Mentor ist für mich eine Person, die dir Rat gibt und Erfahrungen teilt. Und da hatten wir wirklich sehr viele und ich höre auch immer gerne zu und lerne von anderen. Vor allem war ja unser Startup in einer Industrie, wo wir 3 Gründer auch noch nie gearbeitet haben. Jetzt aber in der Unternehmensberatung wurde, glaube ich, Mentorship und auch Sponsorship und Apprenticeship institutionalisiert. Und ich habe erst jetzt gelernt, was das bedeutet und wie wichtig das ist. Nicht nur Mentorship, aber vielmehr auch Sponsorship. Und ein Sponsor ist für mich eine Person, die dich aktiv fördert und für dich Möglichkeiten kreiert. Und das ist eine sehr transparente Beziehung. Es wird auch von einem erwartet, dass man sponsort und Sponsoren sucht. Und wie wir das jetzt in der Unternehmensberatung leben, zeigt mir, dass ich vielleicht auch schon im Startup oder früher nach Sponsoren hätte suchen können und auch transparent sage, schau, wie kannst du mir helfen und wie kann ich dir helfen?
Jetzt, Hartnäckigkeit ist so eine Eigenschaft, die auch sehr sinnvoll ist, wenn man ein Ziel erreichen möchte. Gibt es so aus deiner Vergangenheit, aus deiner Erfahrung einen Moment, wo du sagst, ja, da war ich richtig hartnäckig, da habe ich mich nicht vom Weg wegbringen lassen, worauf du stolz bist?
Ich denke, Hartnäckigkeit und dann auch Geduld. Ich denke, bis der Exit dann auch durch war, das brauchte auch Geduld. Hat natürlich, um sowas vorzubereiten, auch viel Hartnäckigkeit gefordert. Dass man die richtigen Leute kennt, die dich immer wieder sehen. Wir haben von so Messen gesprochen. Man muss dann auch am Abend im Rahmenprogramm noch dabei sein, an neue Messen gehen, wieder allen Hallo sagen, eine gute soziale Medienpräsenz oder Internetseite haben. Ich glaube, all das schafft Vertrauen und kann die Hartnäckigkeit unterstützen. Natürlich muss das Produkt auch stimmen und eine gewisse Qualität haben. Ich glaube, nicht stolz, aber was mir extrem jetzt Freude gemacht hat, in kürzerer Zeit war ein Pro-Bono-Projekt mit McKinsey für Venture, die größte Startup-Competition. wo die Gewinnerteams, diese 6 Gründerteams, ein Consulting-Paket bekommen haben und ich durfte das dann betreuen. Und das war extrem schön, mit Gründern zusammenzuarbeiten, ihnen bei der Go-to-Market-Strategie oder dem Market-Sizing zu helfen, mit der aktuellen Erfahrung auch, wie das ein sehr grosses Unternehmen macht. Und das hat extrem gut funktioniert mit dem Gründerteam und war sehr bereichernd.
Mhm. Und es hat sicherlich sehr viel Spaß gemacht und war sehr viel, sehr wertvoll für dich auch, deine Erfahrung weiterzugeben. Ja, und ihnen auch beizubringen, wie man hartnäckig, geduldig und mutig auch ist und bleibt. Zum Thema Mut gibt es übrigens viele spannende Fakten. Alexandra Rina vom Advanced Team hat ein paar besonders interessante für uns zusammengestellt.
Mut kann sich akkumulieren. Kleine oder auch größere mutige Entscheidungen summieren sich. Das bedeutet, je öfter man handelt, desto leichter fällt es künftig. In anderen Worten, Mut lässt sich trainieren. Mentale Gewohnheiten und Reflexion helfen dabei. Die Forschung weist darauf hin, dass Mut nicht einfach angeboren ist, sondern dass Strategien wie spielerische Praxis mit Herausforderungen, zum Beispiel im Sport, bewusste Konfrontation mit Angst, Reflexion über vergangene Muterlebnisse sowie Selbstregulation des autonomen Nervensystems mutiges Handeln fördern. Schon die Griechen befassten sich mit dem Thema Mut. Aristoteles schrieb, mutig sei, wer sich den richtigen Dingen aus den richtigen Gründen auf die richtige Art zur richtigen Zeit stelle und dessen Gewissen rein sei.
Also Mut, so die Fakten, ist nicht einfach angeboren, sondern eine Frage des Trainings. Klingt das nicht toll? Ich finde, es macht Mut für mehr Mut. Und die alten Griechen haben das natürlich auch gewusst. Also Aristoteles hat immer recht. Und was er uns sagt, ist, dass Mut eine Sache der Sinnhaftigkeit auch ist. Also man muss die eigene Motivation zu dem, was man machen möchte, finden. Was sagst du dazu? Wie beurteilst du Aristoteles und seine Theorie zu Mut?
Ehrlich gesagt habe ich Aristoteles nie gelesen, aber ich stimme dem natürlich vollumfänglich zu. Und ich glaube, das Wort, wir haben es vorhin gehört von Lena, das Entrepreneurship, diese Eigenverantwortung, das ist nicht nur im Startup, sondern auch in sehr großen Unternehmen extrem wichtig. Und Eigenverantwortung heißt für mich, dass man eben mit Lösungen kommt und nicht mit Problemen, dass man Antworten vorschlägt und nicht nur die ganze Zeit fragt. Und das heißt für mich auch, dass ich einen Vorschlag mache, so werde ich das jetzt umsetzen und wenn kein Einspruch von Team kommt, dann werde ich da einfach weitermachen.
Und wir haben auch gehört, Mut kann man lernen. Also mit jedem mutigen Erlebnis werden wir stärker und mutiger. Wie machst du das? Wie trainierst du deine Mutmuskeln?
Du sprichst wahrscheinlich Erfolgsmomente an und die braucht es sicher auch, um Vertrauen in sich selbst zu finden. Und wir haben das Thema mit dieser Blockchain-Arbeit besprochen. Wenn man dann solch ein Erfolgserlebnis hat, für das man auch hart gearbeitet hat, dann besinne ich mich immer zurück an dieses Erlebnis, dass ich das schon mal geschafft habe und versuche mir auch bewusst zu sein, was die kleinen Erfolge waren, für die ich hart gearbeitet habe. Ich will aber an dieser Stelle auch sagen, dass das nicht jede mutige Entscheidung auch mit Erfolg zu tun hat. Und ich habe ja lange semi-professionell Fußball gespielt, schon jung, und ich habe dann in meinen Dorfverein gewechselt, weil ich dort mehr Freundinnen hatte und wir haben sehr viel trainiert und jedes Spiel verloren. Und ich glaube, da, es ist auch wichtig, dass man verliert und lernt, dass man dann trotzdem am Montag wieder ins Training muss, um dann am Sonntag wieder zu verlieren und dann Montag, Mittwoch wieder im Training zu sein. Und das ist auch wichtig. Ich denke einfach, es ist schon auch wichtig, dass man irgendwann ein kleine Erfolge hat. Die waren jetzt für uns nicht auf dem Fußballplatz, sondern dann vielleicht neben dem Spielfeld.
Und wie du sagst, wichtig, dass man nicht in Selbstzweifel reinkommt, sondern erkennt, das war jetzt ein Misserfolg, aber wir machen weiter. Wenn ich jetzt an mich denke, so an Momenten, wo ich Mut fassen muss und so weiter, es gibt schon diese Angst, dass mich blamiere oder dass mich lächerlich mache eventuell. Wie gehst du damit um?
Da habe ich sicher auch viel von meinen Mitgründern gelernt, in Situationen, wo ich ja, den Mut verloren habe oder die Hoffnung, weil zum Beispiel wir hatten dann Swisscom als Konkurrenten für unser Startup. Dann haben meine Mitgründer viel gelassener reagiert und einfach ihre Vision verfolgt. Und sie konnten das wie ignorieren, haben sich nichts anmerken lassen. Und ich habe dann das versucht zu kopieren, dass auch in schwierigen Situationen man das dann einfach ein bisschen vergisst und weitermacht. Und das ist teilweise schon auch wichtig, nicht dann zu viel auf Rat links und rechts zu hören, sondern auch irgendwann einfach seine Linie zu fahren. Aber die Selbstzweifel, klar, die sind auch bei mir heute oft da. Und dann versuche ich mich einfach zu fragen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ist es wirklich existenziell, was dann rauskommt? Oder sind die Leute eigentlich sowieso so sehr mit sich selber beschäftigt, dass das gar niemandem auffällt, ob ich jetzt diese Promotion bekomme oder nicht? Da spricht wahrscheinlich dann eh niemand drüber.
Ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das finde ich eine gute Strategie, so bewusst zu überlegen, um dann zu merken, oh, eigentlich, ja, es kann nichts Katastrophales passieren.
Ja, und das ist mir so wichtig, da würde ich gerne hinzufügen, dass ich glaube, dass deshalb ist auch wichtig, dass mal etwas passiert, dass man scheitert, weil wenn du das Gefühl nicht kennst, mal wirklich ja, etwas nicht geschafft zu haben oder etwas im Pitch verloren zu haben, dann kannst du dich auch nicht daran erinnern, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war und danach auch weiterging oder vielleicht etwas Neues, Besseres auf dich gewartet hat.
Ja, sehr wichtiger Punkt. Du hast vorher Ratschläge von anderen angesprochen. Das finde ich auch eine so schwierige Sache, oder? Man bekommt so viele Ratschläge und ein paar sind gut und gut gemeint und alle wahrscheinlich gut gemeint und ein paar sollte man bewusst ignorieren. Richtig? Also, wie machst du das? Wie macht man das?
Ich bin generell ein Mensch, der halt sehr gerne Feedback hat und auch auf andere hört, weil ich finde, ich kann so viel von allen anderen auch lernen und ich lerne extrem gerne. Wahrscheinlich höre ich dann eher zu oft auf Ratschläge und ich muss wahrscheinlich wieder von meinen Mitgründern eher lernen, wie ich mich auf mich selber vertraue. Da bin ich selber auch noch dran, wie ich das verbessern kann.
Es ist auch eine schwierige Sache. Mein Gott, das Thema Mut ist wirklich unglaublich vielseitig. Also wir könnten, glaube ich, noch Stunden darüber sprechen. Aber langsam müssen wir zum Schluss von diesem Gespräch kommen. Und deswegen möchte ich jetzt dein persönliches Mutrezept wissen. Also welche drei Dinge gibst du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg? Drei Dinge, die wir alle ab heute machen können, um unsere Mutmuskeln zu trainieren.
Als erstes fällt mir ein, anschließend an unser Gespräch vorhin, dass man um Feedback fragt, mit Leuten spricht, da rausgeht und über seine Idee spricht, um Hilfe fragt und auch diese Mentoren- und Sponsorenstruktur sucht. Dann danach dann dadurch auch Opportunitäten für sich kreiert. Und eine Opportunität, das ist vielleicht nicht immer das, was gleich das Logischste ist. Ich muss jetzt diesen Job bekommen oder diesen Pitch gewinnen. Man kann auch kreative Lösungen finden, wie man wieder noch mehr Opportunitäten für sich generiert. Wenn ich den Pitch nicht gewinne, dann melde ich mich für 10 weitere an und dann einer davon, der muss schon irgendwie klappen. Und das Dritte vielleicht anschließend an dieses Angstthema, sich wirklich besinnen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und danach wissen, dass es uns hier in der Schweiz sehr gut geht und ich irgendwie sicher immer einen Job finden kann und ich dann auch mal gewisse Risiken nehmen darf. Ich kann wirklich nichts verlieren.
Und auch von den Fehlern und Misserfolgen lernen, wie du vorher so schön gesagt hast. Liebe Leonie, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch.
Danke dir, Alkistis.
Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
Das war der Advanced Podcast mit Alkistis Petropaki. Weitere Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Alles weitere zu Advance gibt's online unter weadvance.ch, auf Instagram unter @weadvance.ch und auf LinkedIn.